Europa und Großbritannien haben zusammen China überholt. Ja, also die USA hat 61 wichtige Modelle, die EU und Großbritannien 25 und China halt 15. Darf man nicht vergessen, wenn man überlegt, wie viel China gerade in KI investiert. Also Riesensummen. Und was ich interessant fand, waren halt Frankreich in der EU 8 Modelle, wahrscheinlich viele von Mistral, muss man sagen. Dann Deutschland 5 Modelle und UK 4 Modelle. Und wenn man überlegt, dass halt Google DeepMind in UK sitzt, also in London, oder halt ganz viele andere Forschungseinrichtungen, denke ich, ist gar nicht so schlecht für Deutschland, dass man mehr hat als UK gerade. Und da gab es dann ein paar Studien, die kannte ich selber noch nicht. Die fand ich echt interessant, dass sie gezeigt haben, wenn man ein Modell mit synthetischen Daten trainiert und vielleicht sogar dann dieses daraus resultierende Modell nochmal nimmt, um ein anderes Modell zu trainieren, dann werden die Modelle immer schlechter. Ja, also es fehlt halt die Variabilität in den Daten dann.
Willkommen bei TensorRaum, dem Tech-Podcast um künstliche Intelligenz.
Willkommen zu einer neuen Folge TensorRaum, dem KI-Podcast. Einmal die Woche reden wir über aktuelle Themen im Bereich der künstlichen Intelligenz und das mache ich Gott sei Dank nicht alleine, sondern mit meinem Partner Arne Meyer.
Hallo.
Und heute sind wir in trauter Zweisamkeit, nicht wie sonst zu dritt. Und Arne, ich frage dich, was hast du mir mitgebracht?
Du hast mir vor ein paar Tagen mal gesagt, Microsoft hat ein neues, tolles Modell gebaut. Und ich dachte, okay, jetzt haben sie wieder ein Large Language Model gebaut. Nein, diesmal haben sie ein Videomodell gebaut, was quasi gegeben einem Foto und einer Tonspur ein Video generiert. Und vorher habe ich sowas schon öfter gesehen und dachte, an den Augen kann man ja immer sehr gut erkennen, ob es jetzt irgendwie generiert wurde oder nicht oder halt an Schattenwurf oder an anderen Sachen.
Augen sind besonders schwer zu manipulieren?
Genau, also meiner Erfahrung nach. Und das haben die diesmal sehr gut hingekriegt. Das Modell heiße Vasa 1. Und hast du da schon irgendwie Informationen, ob das vielleicht irgendwie verfügbar sein soll?
Naja, ich glaube, sie haben sich ja explizit dazu geäußert, dass es wirklich ansatzweise null Pläne gibt, dieses irgendwie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass das natürlich Hof und Tür, wie sagt man, öffnet zu jeglichen Deepfakes. Und daher gibt es da tatsächlich, glaube ich, bisher keine Pläne, beziehungsweise die Aussage, nur dann, wenn sie garantieren können, dass das auf irgendeine Art und Weise nicht missbraucht werden kann. Wo ja meine Frage wäre, wie will man das denn machen? Aber ja.
Okay. Ja, das ist ganz interessant, weil vor ein paar Tagen hat ja auch Microsoft ein anderes Modell, ein Large Language Model veröffentlicht. Wizard LM2 hat super gute Bewertungen, besser als GPT-4.
Besser als GPT-4.
Genau, und auf einmal zack, war's weg. Da haben sie es halt einfach runtergenommen und die Erklärung danach war, oh, wir haben neue Prozeduren, wie wir halt unsere Modelle mittlerweile testen. Wir haben vergessen, das auf Toxicity, also ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, Giftigkeit oder Pöbeligkeit zu testen. Es wurde dann einfach gelöscht und gesagt, ja, wir gucken uns das lieber nochmal genau an. Also da hat Microsoft es veröffentlicht. Es war, glaube ich, sogar Apache License. Das heißt, jeder kann es benutzen, also runterladen die Gewichte und benutzen. Und dann ist es wieder verschwunden. Ganz plötzlich von Hacking Face, von den anderen Seiten. Die GitHub-Seite ist nicht mehr online. Also
jetzt ich als technischer Noob, kann es sein, dass es Leute gegeben hat, die es schon vorher runtergeladen haben und das jetzt benutzen können? Oder ist es nur so, dass das schon irgendwie durch Microsoft erlaubt sein soll, das zu nutzen?
Es gibt, glaube ich, noch Kopien sogar auf Hugging Face im Internet. Also es ist nicht spurlos verschwunden, aber zumindest die offizielle Version ist verschwunden und ich weiß auch nicht, ob sie es unterbunden haben, es weiter zu benutzen. Aber so viel zu Modelle nicht mehr verfügbar. Es kann halt nicht nur sein, dass sie von vornherein das nicht planen, sondern es kann auch einfach mal sein. Und das finde ich auch sehr überraschend, dass man einfach sagt, hey, das Modell ist noch gar nicht richtig fertig. Wir haben da wirklich einen ganz, ganz wichtigen Test vergessen und zack, wieder wegnehmen. Was heißt natürlich, wenn man so als Open-Source-Benutzer sagt, okay, cool, jetzt habe ich ein neues Modell, jetzt baue ich das in meinen Service ein. Auf einmal, zack, ist das Basismodell weg.
Ja, ich glaube, man sieht ja auch vor allem mit dem Thema, was Gemini hatte bezüglich der Bilder, die dort dargestellt wurden, ne, wo sie ja versucht haben, möglichst gleichmäßig Frauen und Männer darzustellen und auch unterschiedliche Gruppen, dass man da ja mittlerweile schon vorsichtig sein muss, was man released, was das Modell kann, welche, gibt es mir die Anleitung zum Molotow-Cocktail oder nicht. Aber was mich ja interessiert, ist ja, woher wissen wir, dass es besser ist als GPT-4?
Es gibt ja ganz, ganz viele Benchmarks mittlerweile. Und ein bekanntes Benchmark ist MT-Bench. Und auf diesem MT-Bench, das ist halt so ein bisschen so eine Konversation, die nicht wirklich, da geht es nicht darum, irgendwie Fakten aus deinem Text rauszuholen, sondern einfach eine gute Konversation zu führen mit Folgefragen. Was an dem Benchmark interessant ist, dass ein anderes LLM das nachher bewertet. Also es ist nicht, dass ein Mensch sich das anguckt, weil das ist natürlich schwierig, das irgendwie zu automatisieren, sondern zum Beispiel GPT-4 selber. Ein anderes GPT-4 und sagt, das ist die und die Qualität, es ist besser als vielleicht ein anderes Modell oder so. Und da hat das halt relativ gut abgeschnitten. Ich meine, Benchmarks, wir wissen ja, es gibt eigentlich nur einen Benchmark.
Das ist die Chatbot-Arena, auf jeden Fall.
Oder halt, wenn man halt bestimmte Anwendungen hat, seine eigenen Daten, wo man vielleicht dann wirklich so eine Art Warendatensatz hat. Aber sonst sollte man vielleicht immer sehr kritisch sein mit den Benchmarks. Und da kommen wir vielleicht gleich zum nächsten Thema. Kannst du schon mal so eine Art Trommelwirbel machen und vielleicht so eine Sektflasche aufmachen?
Ja, du hast es ja schon in einer unserer letzten Folge angekündigt und ich glaube, du bist ja auch ein Fanboy des Ganzen und es war ja in den News, und zwar gibt es Llama 3. Trommelwirbel zu Ende. Ne, das Open-Source-Modell von Meta. Und wir haben ja immer sehr positiv von Mistral geredet, auch ja in der letzten Folge noch, über das neue Mixtral, welches ja auch sehr gut performt hat. Ich habe die Befürchtung, dass du mir gleich erzählen wirst, wir werden Mistral erstmal lange Zeit nicht mehr benutzen. Alles Neue, was wir bauen werden auf Llama 3.
Das weiß ich noch gar nicht. Wir sagen erstmal so, die Modelle sehen sehr vielversprechend aus. Ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast. Zum Beispiel, es gibt ja so ein paar Spaces, wo man halt einfach mal da hingehen kann und mal das einfach so probieren kann. Ein paar Konversationen. Hast du das mal gemacht?
Ja, und zwar unter Meta AI mit VPN ein bisschen mit rumgespielt. Jetzt nicht allzu tief, aber doch, ja, es ist tatsächlich, dafür müsste ich es mir jetzt noch genauer anschauen. Ich habe jetzt nur seit gestern Abend ein bisschen damit rumgespielt, aber es scheint solide zu sein vom Interface. Da bin ich immer sehr verwöhnt von Perplexity Pro, daher finde ich das da immer noch ein bisschen stärker, vor allem wenn es um Quellen geht. Was mich besonders interessiert, womit ich rumgespielt habe, ist tatsächlich, wie stark ersetzt es die Suche, die Google-Suche. Ne? Das in Folgen zuvor schon immer drüber gesprochen. Das glaube ich immer ist einer der interessantesten Use Cases, halt, dass AI so ein bisschen die Suche ersetzt. Und ja, da werde ich auch in den nächsten Tagen noch mehr mit versuchen. Aber so eine Standardfrage ist übrigens tatsächlich, die ich momentan sehr interessant finde, ist natürlich, was kannst du mir über Iran-Israel-Konflikt erzählen, ne, wo man denkt, okay, das sind sehr aktuelle Informationen, welche Daten findet er darüber? Ja, daher, also war ganz okay bisher eigentlich, ne, muss man mal schauen.
Genau, wir können gleich nochmal vielleicht ein bisschen über Meta AI reden, weil das ist ja quasi das Produkt, was sie nachher damit betreiben, mit dem Llama 3. Also vielleicht nochmal kurz zum Llama 3 für jeden, der vielleicht irgendwie nicht so ganz die Details weiß. Also Llama ist erstmal eine Modellserie von Meta. Die haben halt angefangen, schon sehr früh auch diese Modelle zu entwickeln. Und dann gab es ja damals, was war das, vor einem Jahr ungefähr, gab es ja so ein Leak. Das sollte ja gar nicht veröffentlicht werden, das kam irgendwie raus.
Genau, ja.
Und dann haben sie eben gesagt, oh, jetzt haben das alle, okay, dann können wir es auch öffentlich machen. Und das war ja der große Gewinn für die, weil jeder auf einmal angefangen hat, auf Basis von dem Modell die weiterzuentwickeln. Also Meta hat auf einmal, keine Ahnung, 100.000 Entwickler dazu gewonnen, die sie nicht bezahlen mussten. Das war ja schon mal gut. Und da gab es ja...
Ja, vielleicht, ich glaube ja, bei den Firmen wie Mistral und GPT habe ich immer vorausgesagt, dass Open-Source-Thematik ist eine gute Werbung für dich. Ne? Solange du nichts hast, ist das schön, du machst Werbung, aber in dem Moment, wo du irgendwann in diesem kompetitiven Bereich bist, wo du mit den anderen großen Modellen mithältst, gibt es ja für dich eigentlich relativ wenig Incentives, das noch weiter Open-Source zur Verfügung zu stellen, weil du willst doch ab irgendwann einem Punkt einfach Geld verdienen. Für Facebook und auch für Microsoft und Co. ist das eine ganz andere Sichtweise, denn diese Firmen sind gut daran beraten, würde ich sagen, eben diese Sachen Open Source zur Verfügung zu stellen, weil der Revenue ist, glaube ich, hier zweitrangig, sondern hier zählt wirklich PR-Value, dass gerade Facebook, wo man ja in den letzten Jahren gesagt hätte, okay, die sind ein bisschen hinterhergeblieben im Vergleich zu Microsoft, Apple, Google und Co., ist das natürlich eine super Werbung einfach, dass sie hier das, wie ich aus dir heraushöre, schon jetzt wahrscheinlich das eines der besseren Open-Source-Modelle geliefert haben.
Ja, genau.
Daher würde ich sagen, der Unfall war das Beste, was ihnen passieren konnte.
Genau, das sehe ich auch so. Und dann gab es ja das Llama 2-Modell. Na, da gab es auch verschiedene Größen, gibt es immer ein kleines, ein mittleres und großes. Ja. Und jetzt haben sie halt das Llama 3 mit 8 Milliarden Parameter und 70 Milliarden Parameter. Und in der Chatbot Arena ist das auch gleich mal das große Modell, das am besten abschneidet von den Open-Weight-Modellen, also dass man quasi frei benutzen kann. Also wirklich, ich glaube, Platz 5 im Augenblick, sogar noch vor einer etwas älteren GPT-4-Version. Und sogar das kleine Modell mit 8 Milliarden Parameter ist vor GPT-3,5, was ja auch irgendwie 100 Stark, Milliarden ja. Parameter hat. Also das ist schon echt, da haben die schon was Gutes gemacht. Und man darf nicht vergessen, die trainieren ja gerade noch ein Modell mit 400 Milliarden Parameter. Also es wird ja keiner auf irgendeiner GPU mal laufen lassen. Also das ist wirklich nicht für Konsumenten. Ich glaube, das ist einfach nur, um zu zeigen, was man kann. Und ein großer Unterschied zu den anderen Modellen ist, es ist auf viel, viel mehr Daten trainiert. Und was ich jetzt interessant finde, halt bei den Pressemitteilungen, die haben, die sagen
nur mal
halt
kurz, auch, sorry, ja. Ich grätsche mal kurz rein. Bezüglich der 400 Milliarden Parameter, und der Janis sprach mal mit mir auch über Grok von Elon Musk, von XAI, das auch so viele Parameter hat. Wenn du sagst, das ist nicht brauchbar, dann heißt das für uns nicht brauchbar, also für normale Firmen nicht brauchbar, dass sie sagen, es würde viel zu viel kosten, dieses auf eigenen GPUs laufen zu lassen. Hat es denn trotzdem irgendeine Anwendung, wenn ich sage, ich habe ein Modell mit 400 Billionen Parameter in der Form von, dass ich das dann als Premium-Kunde dann doch nutzen kann und macht das Sinn? Oder ist das wirklich nur so ein Flex, um zu zeigen, hey, okay, mit dem großen Modell ist es dann auch so, nur um die Benchmarks zu stürmen und dann vorne bei Chatbot Arena zu sein?
Ich glaube, ja, ich glaube, es hat mehrere Gründe. Einmal natürlich ist ein Grund, dass man zeigen will, hey, wir haben das geilste Modell. Ja. Also ich meine, das bleibt ja hängen. Wenn man jetzt irgendwie immer hört, okay, das beste Modell hat jetzt Meta mit dem neuen Modell, besser als OpenAI, dann ist das natürlich eine Riesenwerbung für die. Da lohnt sich vielleicht auch dieser Einsatz, den sie zeigen, im Sinne von Arbeit und Geld. Und ob das nachher dann irgendwie in der Produktion wirklich benutzt wird, das bezweifle ich. Es wird wahrscheinlich zu teuer werden. Natürlich kann man es auch optimieren. Also die haben ja Experten da, die auch optimieren können, wie die Modelle laufen. Die haben auch die Auslastung, dass die immer benutzt werden. Ist ja nicht so, dass sie so ein Riesenmodell laufen lassen und dann kommen nur 10 Anfragen am Tag, wie vielleicht meint die Firma das haben wird. Aber ja, mir ist noch nicht klar, inwiefern das wirklich dann für den Normalverbraucher, Normalverbraucher heißt hier zum Beispiel Unternehmen in Deutschland, wirklich relevant ist. Das glaube ich nicht. Was natürlich interessant ist, dass das, glaube ich, der Hauptvorteil kommt dadurch, dass sie halt viel mehr Daten trainiert haben. 10 Trillionen Tokens, das vorherige Llama, also der Llama 1 war, glaube ich, mit einer Trillion oder ein bisschen mehr. Also einfach mal viel, viel mehr Daten. Und ja, was ich gerade schon kurz angesprochen habe, ist, die sagen halt sogar, wie sie das trainiert haben, im Sinne von wie viel GPUs sie benutzt haben. Und da habe ich mir einfach mal so ein bisschen das hier aufgeschrieben. Also sie haben 24.000 GPUs, also Grafikkarten von Nvidia. Und nicht irgendwelche, sondern die H100.
Davon. Die H100, das noch Nummer 1 Stück, wenn es jetzt ersetzt wird durch die aufeinandergeklebte H100.
Richtig, ne? Also die und durch die B100 und B200, das sind die ganz neuen, aber das ist immer noch State of the Art. Und ja. Davon
und
haben
immer
sie
noch teuer.
Um die 40.000. Und das heißt, die haben ungefähr 1 Milliarde ausgegeben, nur für den Rechencluster. Und davon haben sie 2 gebaut, um diese Modelle zu trainieren. Also die haben einfach mal 2 Milliarden investiert, einfach nur an Hardware plus noch das alles mit Rechenzentrum und so. Das heißt, sie haben mehrere Milliarden in die Infrastruktur investiert, nur für das Training.
Die haben die gekauft, auch die Infrastruktur, weißt du das?
Ja, soweit ich das gelesen habe, haben die gesagt, wir haben unsere eigene Infrastruktur dafür aufgebaut. Das heißt, sie haben sie wahrscheinlich nicht gemietet im Rechenzentrum. Und das muss man sich einfach mal vor Zunge zergehen lassen. Die einfach mal hier ein paar Milliarden für Infrastruktur, die vielleicht in 1-2 Jahren nur noch ein Viertel wert sein wird. Sehr absehbar.
Ja, ich glaube dennoch, ne, das ist halt auch etwas, was wir schon so oft gesagt haben, ne, dass die und ne, wir sind jetzt reingestartet in die Folge, ne, mit dem LLM von Microsoft. Ich rede jetzt über Llama, letzte Folge über Mixtral. Es gibt LLMs wie Sand am Meer. Ich habe da auch vor kurzem jetzt noch einen LinkedIn-Post zu gemacht, die das Eigentliche ist ja die Compute Power, ne, die langfristig noch viel mit entscheidender sein wird. Ne?
Ja, und wie gesagt, es ist interessant, dass sie die Sachen frei zur Verfügung stellen, die Modelle. Es werden auch noch mehrere kommen. Das sind jetzt einfach Sprachmodelle. Es werden noch welche kommen, die halt auch Bilder gleichzeitig verarbeiten können. Und dann, um jetzt den Übergang vielleicht noch zu dem Meta-AI, was ich kurz erwähnt habe, was du auch angesprochen hast, zu kriegen. Es wird auch alles, also die Modelle werden benutzt, um halt Metas neues Herzstück, nämlich den Chat, zu powern. Also was Meta nämlich jetzt schon gemacht hat vor einiger Zeit, das kann man unter meta.ai sich angucken. Im Augenblick braucht man dafür noch einen VPN-Client für die USA, wie du meintest, ist, die wollen halt einen Chat überall einbauen. Das heißt, wenn du auf Facebook bist und dann halt in deiner Timeline da irgendwie runterscrollst und dann siehst du zum Beispiel ein Video, wo jemand kocht und dann wird dir angezeigt, willst du das Rezept sehen? Und was die dann machen, die nehmen dann halt das Modell, das analysiert dann, was da halt ist an Text und an Video und dann oder an Fotos und schlägt dir dann ein Rezept vor, genau darauf basierend. Und wenn du halt zum Beispiel dich verabreden willst in WhatsApp mit deinen Freunden, dann kannst du halt da auch fragen in diesem Chat, hey, was ist denn heute Abend los in meiner Stadt? Wo ist denn ein gutes Restaurant? Also sie wollen im Endeffekt, dass man halt in den Meta-Universum bleibt und gar nicht mehr woanders hingehen muss. Und das finde ich eigentlich fast interessanter, weil es geht nicht nur darum, irgendwie stumpf Modell zu entwickeln und zu sagen, wir sind besser, sondern sie haben, glaube ich, auch eine, finde ich, einigermaßen gute Idee, wie man es nachher einbauen kann. Oder wie siehst du das?
Nee, auf jeden Fall. Das ist super gut, ne? Weil bisher, also das liegt jetzt vielleicht auch daran, dass ich selber natürlich das sehr regelmäßig nutze, aber mittlerweile ist man schon so ein bisschen gelangweilt, ne, von dem nächsten Chatbot und wo man sagt, okay, alles gut. Es fehlt gefühlt ein bisschen so der nächste Schritt, die nächste Innovation. Ich hatte immer gehofft, dass das in irgendeiner Form von Agenten ist, also dass der Chatbot für dich irgendwas in die Richtung macht. Dass es ja dann zumindest irgendwie bei Facebook oder WhatsApp integriert ist, ist vielleicht ja schon mal ein erster Schritt. Ich muss ja selber sagen, ich bin immer weiter, also ich habe Facebook seit Ewigkeit nicht mehr benutzt. WhatsApp ist sozusagen das Einzige noch. Mir fehlt da so ein bisschen noch die Fantasie, wie das richtig gut sein soll, abgesehen davon, dass es für mich vielleicht schneller Texte schreibt. Und selbst beim Texteschreiben ist ja manchmal doch oft der Fall, dass ich dann manchmal auch zu faul bin, den Prompt so weit auszuarbeiten, dass es auch erkennbar ist, dass es nicht von ChatGPT kommt, gerade jetzt im Unternehmenskontext, ne, wenn man da irgendwelche E-Mails schreibt oder sonstiges. Geht alles, machbar, gefühlt so ein bisschen so eine ChatGPT / jetzt Meta-AI Müdigkeit, die da bei mir eingetreten ist. Muss man mal abwarten, ne, was da passiert.
Sprichwort Agenten, was ich glaube ich am interessantesten daran finde. Bei mir ist es genauso. Ich denke halt, okay, noch ein Modell und noch ein Modell und noch ein Modell. Es sind ja keine Quantensprünge, es sind halt irgendwie inkrementelle Verbesserungen. Was ich jetzt interessant finde hieran ist, dass zum Beispiel dieses 8 Milliarden Parameter Modell, dass das schon sehr, sehr gut ist und dass es klein ist. Also relativ klein.
Das kann ist super,
man ja. Ne, also, und da kann man jetzt zum Beispiel Agenten drauf aufbauen. Wenn es ein Riesenmodell ist, dann ist es natürlich schwierig, weil wenn du halt mehrere Agenten hast, die zum Beispiel sagen wir, du hast jetzt irgendeinen Agenten, der kriegt halt Anfragen von Menschen in so ein Chatformat und soll dann irgendwie so Werkzeuge raussuchen. Zum Beispiel soll er sagen, okay, gucke ich jetzt in unserem Produktkatalog, schlag was vor oder soll ich ihn mit irgendwie einem Menschen verbinden oder soll ich den woanders hinleiten? Soll ich eine Folgefrage stellen? Das sind ja so ganz typische Szenarien, die wir haben. Da ist es natürlich immer sehr kritisch, dass die Modelle nicht so groß sind und dass sie schnell antworten können, weil es ja wirklich wie so ein Chat sein soll. Und das neue Mistral, das 8x22b, das ist schon optimiert auf Werkzeugbenutzung. Das haben sie schon eingebaut. Und das weiß ich noch gar nicht, ob das bei dem Llama auch so ist.
Was heißt das? Was meinst du?
Da kannst du dem Modell zum Beispiel sagen, du hast jetzt drei verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. Sowas wie, guck im Katalog nach. Ne? Zum Beispiel, du hast einen Produktkatalog. Du bist jetzt eine Firma, die will irgendwie Sachen verkaufen. Und dann fragt jemand irgendwas im Chat und dann willst du dem antworten. Das heißt, dann musst du halt entscheiden, will der irgendwie Informationen über ein Produkt haben?
Dann kann ich meine Datenbank andocken mit meinen Produktinformationen und sage, hier, guck danach.
Genau. Und dafür musst du halt dann in der Lage sein, die Anfrage in etwas zu übersetzen, was eine Datenbank verarbeiten kann. Das ist quasi, das kann dann eine Funktion aufrufen, die dann so eine bestimmte Schnittstelle erfüllt, dass deine Datenbank da antworten kann. Weil es sind ja immer noch Computerschnittstellen dann. Also muss
APIs.
Genau, APIs. Und du kannst natürlich dann auch irgendwie erkennen, okay, ich habe gar nicht genug Informationen, muss noch eine Folgefrage stellen oder du musst noch irgendwie was anderes machen. Da gibt es wahrscheinlich ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Also wenn man in diese Forschung reinguckt, da sind dann halt, keine Ahnung, teilweise hunderte von Werkzeugen, die so ein Modell beherrschen muss. Und ich glaube, das wird halt, oder ist schon ein sehr interessantes Feld. Und ich glaube, so Modelle wie das kleinere von Meta jetzt, also das Llama 3 mit 8 Milliarden Parameter, das kann dann eine gute Rolle spielen, wenn man das halt gut an die Werkzeuge anpasst, weil das halt ein sehr gutes Verständnis hat, auch sehr gute Programmierfähigkeiten. Und das sehe ich halt eher positiv. Diese Riesenmodelle, da bin ich gar nicht so der Fan von, wie ich ja schon diverse Male angemerkt habe.
Ja, genau, ne? Auch wegen der Energieeffizienz, ne? Ein Thema, was du ja schon sehr früh angeprangert hast, dass es ja eben großer Energieverbrauch ist. Ich würde mich jetzt fragen, welches kleine Modell will eigentlich Apple nutzen? Ne? Der Deal mit Google steht, aber wenn jetzt hier vielleicht noch ein starkes von Facebook kommt, wer weiß, was wir auf den iPhones demnächst haben werden. Oder es ist sowieso nur eine Frage der Zeit, bis halt Apple auch sein eigenes Modell in einer ähnlichen Qualität geliefert hat, wovon ich jetzt ausgehen würde.
Ja, vielleicht da noch dazu, das haben wir schon einmal angemerkt, dass Apple ja auch neue eigene Modelle entwirft und dass sie auch sehr gut aussehen. Was Apple macht, das finde ich relativ interessant. Sie nehmen halt nicht nur Sprache vom Benutzer, sondern sie nehmen den Kontext mit dazu, weil sie haben ja zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast jetzt dein MacBook oder ein iPad oder irgendein anderes Apple-Gerät. Du hast ja noch irgendwelche Sachen offen, du hast da gerade was gesucht, zum Beispiel im Browser, und jetzt stellst du eine Frage. Und dieses LLM weiß dann ja alles darüber und kann dann halt die Information auch mit reinnehmen, was ja andere Chatbots nicht wissen, zum Beispiel. Und das ist halt eine Stärke von diesen Modellen, wenn das so integriert ist in so ein ganzes Betriebssystem.
Super wichtiger Punkt. Also für mich auch da wieder, abgesehen von der Agententhematik, eines der nächsten Bereiche, die wir als nächstes sehen müssen. Wir haben auf der einen mal die aktuelle Daten. Das habe ich das Gefühl, dass das machen alle Modelle jetzt heimlich mehr und mehr, dass sie Zugriff auf das Internet haben in irgendeiner Art und Weise und wissen, was momentan passiert ist. Sam Altman hat das selber in einem Interview letztens gesagt, dass eigentlich ja das richtig Relevante ist für die Nutzer, dass der Chatbot weiß, wer du bist. Also, und das geht ja so ein bisschen in die Richtung, die du gerade beschrieben hast. Wenn es deinen Kontext versteht, wenn der weiß, was deine Interessen sind, wenn du weißt, für was du dich generell interessiert, was dir wichtig ist, wo deine Probleme sind oder was du gerade überhaupt machst an Aktivitäten, das ist nochmal der nächste Schritt. Er sagt wohl auch im gleichen Atemzug, dass momentan der Schritt, diese allgemeine Intelligenz noch zu vergrößern, so viel besser skaliert. Und dass das daher momentan deren Fokus ist, aber ich würde dir auch zustimmen, ne? Genau, wenn in dem Moment, wo der Chatbot mich besser kennt, wird auch der Wert für mich persönlich nochmal viel, viel größer.
Genau, und sehe ich genauso, bin ich auch ein großer Fan von, weil die Modelle dann auch erstmal auch viel kleiner sein können, weil das ist ja bei Apple ist das ein erklärtes Ziel, dass die Daten die Geräte nicht verlassen sollen. Und ich glaube, die Modelle, die sie benutzt haben, waren 3 Milliarden Parameter, also nochmal kleiner als das kleinste Llama-Modell jetzt von der neuen Serie. Und die können dann halt auch schon auf so einem lokalen Modell auf dem iPhone oder auf dem Computer berechnet werden. Weiß wahrscheinlich jeder, der schon mal irgendwie zum Beispiel auf dem MacBook kann man ja auch so Modelle laufen lassen, weil die ja mittlerweile auch GPUs integriert haben mit den Silicon Chips, oder halt jeder, der eine kleine Grafikkarte noch irgendwo rumliegen hatte und mal das probiert hat, weiß ja, man kann sie einfach da benutzen. Und das geht halt schon in so eine Richtung, dass man halt irgendwie dieses personalisiert, dass man nicht einfach nur stumpf sagt, ich schreibe dir irgendwas und ich kriege die Rückmeldung, sondern dass, wie gesagt, dieser Kontext. Kontext ist, glaube ich, key. Also ein Kontext geht ja halt über diese Sprache, was ich dir vor drei Sätzen gesagt habe, hinweg, sondern es geht halt darum, welche E-Mail ich letzte Woche geschrieben habe. Habe ich gerade ein YouTube-Video geguckt, bevor ich sie geschrieben habe? Und so weiter und so fort. Ich glaube, dieser Kontext, der wird immer mehr in die Modelle mit reingehen, wird immer mehr helfen.
Und genau der Kontext ist es übrigens, weshalb ich nach wie vor Google und Apple, die ja momentan, würde man wahrscheinlich sagen, dass beide Firmen eher in dem AI-Rennen etwas weiter abgeschlagen sind. Ne, Google hat natürlich jetzt stark aufgeholt, aber langfristig würde ich immer behaupten, dass beide trotzdem die Nase vorne haben werden, weil sie einfach den Zugriff auf genau all diese Daten haben. Ne? Dass Apple sitzt auf einem riesen Datenschatz mit Gmail, wenn es irgendwann darum geht, irgendwelche E-Mails zu integrieren, damit, ne, was ja trotzdem alles heutzutage über E-Mails stattfindet. Ne? Also wenn du ja ein mein E-Mail-Postfach hast, dann weißt du ja schon alle Accounts, alles, was man so hat, irgendwelche Käufe, weil PayPal-Nachrichten kommt. Also du hast ja so viel Informationen nur über dieses dumme E-Mail-Postfach. Und dann hast du natürlich Apple noch dazu, welche natürlich mit den User-Daten viel sicherer umgehen, aber wo du vielleicht auch eher nochmal ein größeres Vertrauen hast, denen gewissen Zugriff zu geben. Also sind beides die Firmen, die den durch die Smartphones, durch Android und das iPhone eben den Zugang zu den Kunden haben, den Kontext kennen. Daher glaube ich, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie da nachlegen werden.
Aber da muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil ich denke, ja, für den Privatkonsumenten sind genau die Firmen stark. Ich glaube, für Geschäftskunden ist Microsoft weiter vorne, durch die ganze Office-Integration, was ja viele, viele Unternehmen haben. Und mit den Co-Piloten, die sie gerade entwickeln, haben wir schon drüber gesprochen, dass viel von dem jetzt in London passiert, die haben groß investiert, mit dem Suleiman, der von DeepMind kam. Also ich glaube halt, für Geschäftskunden wird vielleicht Microsoft da die Nase vorn haben.
Möglich, also ja, glaube ich auch. Also generell ist ja mit Azure auch ein gutes Kombopaket. Microsoft ist ja generell super aktiv. Die haben ja auch übrigens auch vor kurzem wieder in diese Firma in Abu Dhabi G42. Ich weiß, ihr kriegt es nur auf den Kopf hin, das investiert auch wieder Unmengen an Geld. Übrigens wieder ein Azure-Deal. Ne? Also was ist ja mittlerweile die beste Form, irgendwie Akquisitionen zu machen, dass man sagt, hier, ich gebe dir Computing-Fähigkeiten in der Summe von X und dafür kriegen wir so und so viel Prozent. Das ist ja für beide Parteien tatsächlich sehr, sehr gute Deals. Ja, macht gut möglich. Ne? Also sehe ich auch so. Ich glaube, der Endkundenbereich ist dennoch der interessantere langfristig. Ne? Aber generell ist es ja sehr sympathisch, was Microsoft macht. Ne? Also das sind ja generell seit Satya Nadella sehr innovativ unterwegs. Mal schauen, ich wünsche mir ja generell immer einfach wenig Monopole, weil ich glaube, dass das für den Endkunden im Endeffekt auch immer am besten ist. Ich glaube, man sollte Google nicht unterschätzen, ne? Und das kommt jetzt aus meinem Mund. Ich habe ja oft genug gegen Google gehatet, wenn man so will, das ist gar kein Hate, aber sondern, dass ich ja immer glaube, dass die Google-Suche an sich ihr Monopol verlieren wird und dass Google dadurch einfach unglaublich viel Umsatzeinbuße hinnehmen müssen wird. Aber langfristig sind sie, ich habe angefangen, mir die Google Next-Konferenz anzuschauen. Also das ist von Google Cloud, die Konferenz. Ich kann das sehr schwer einschätzen, weil ich da nicht so tief drin stecke wie du, fand es aber relativ sehr positiv, habe das sehr positiv wahrgenommen, was sie an Produkten vorgestellt haben. Und glaube, dass Google hat halt anders als Microsoft diesen Dreiklang, also wirklich, die haben ja wirklich alles. Die haben diese Cloud Computing, wenn auch ne, als guter dritter Platz hinter AWS und Azure, mit übrigens einem größeren Investment geplant als AWS in der Zukunft. Sie haben mit Android und Chrome also ja auch Zugriff auf sehr viele Endnutzer. Sie haben mit ihrem, die haben ja mit ihren Google Docs und so weiter, gibt es ja auch sehr gutes Endkundengeschäft. Ich habe null Ahnung, wie das verteilt ist. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die viele, viele Startups nicht mit Microsoft arbeiten, sondern immer mit Google Docs, da mit diesen Work-Accounts von Google selber. Daher könnte ich mir vorstellen, dass das Microsoft-Business auch noch sehr stark auf so einem Oldschool-Mittelstandsunternehmen-Business beruht, aber das sind jetzt alles ein bisschen Mutmaßungen. Hoffentlich sind alle erfolgreich. Das ist sehr demokratisch gesagt. Ne?
Ja, das ist mir zu demokratisch.
Ja, mir eigentlich auch.
Aber da können wir nochmal drauf zurückkommen. Aber was ich ganz interessant fand, es gab halt so eine kurze Ankündigung von Mark Zuckerberg zu den Llama-Modellen, aber eigentlich eher zu dieser großen Vision mit Meta AI. Und da hat halt auch erwähnt, dass dieser Meta AI Chatbot, dass der halt auch direkte Anbindung an Bing und an die Google-Suche hat. Ja, also im Endeffekt werden halt die alten Suchen benutzt und in ein neues Gewand gepackt.
Kann ich tatsächlich direkt ein Beispiel geben, und zwar auf meine Frage Iran-Israel-Krise, was kannst du mir dazu sagen? Hat Meta jetzt nicht die längste Antwort gegeben, war ganz okay, ne, sagte ein paar Sachen. Tatsächlich war, glaube ich, Perplexity am stärksten gefühlt. Aber jetzt kommen wir zu Google. Da ist nämlich die Antwort folgende: If you like up-to-date information, try using Google Search. Also die, ne, wenn du aktuelle Informationen haben möchtest, nutze bitte die Google-Suche, was natürlich leider viel zu schwach ist, ne, für ein Google-Produkt. Wenn ich sage, das muss natürlich schon längst irgendwie miteinander verbunden sein. Hoffen wir mal, dass sie da bald nachlegen.
Ja, sicher auch so. Wenn der Meta-Chatbot das schon machen kann, dann sollte ich.
Ja.
Okay, aber jetzt haben wir viel über persönliche Einschätzung gesprochen. Wollen wir vielleicht nochmal auf was eingehen, was jetzt gerade veröffentlicht wurde, was halt weggeht von persönlichen Einschätzungen zu Zahlen und Fakten.
Zahlen, Daten, Fakten, ne? Du hast mir Hausaufgaben gegeben und ich bin nicht hundertprozentig durchgekommen, aber ich habe mein Bestes gegeben. Und zwar reden wir über den AI Index Report von der Stanford University. Ein kleines Dokument von nur, weiß ich nicht, 400 Seiten?
Ungefähr 500.
Ungefähr 500. Ich bin nicht ganz durchgekommen, muss ich sagen. Aber ich habe mir die Bildchen angeschaut. Ne? Das ist so wie früher in der Schule. Comics, ja. Aber genau, lesen.
Genau. Mut zur Lücke.
Ja. ja, willst du mal kurz einrahmen, in welchem Kontext wir uns hier bewegen? Was ist der Report? Wo kommt der her?
Genau, also das ist von der Stanford Universität. Da gibt es halt irgendwie Wissenschaftler, die halt ständig den Fortschritt oder den Stand der Dinge, aber auch den Fortschritt in Sachen AI tracken. Also quasi die messen, wie viele Veröffentlichungen gibt es da gerade, wie viele Modelle, wo werden die veröffentlicht, welche Auswirkungen hat das. Dann erstellen die Reports und die stellen auch wirklich gute Grafiken, muss man sagen. Ja. Also wenn man sich diese PDF mit knapp 500 Seiten anguckt, und ich bin immer noch schockiert, dass du nicht durchgeguckt hast.
Ja, dann ich werde schlecht schlafen heute Nacht.
Genau.
Übrigens, kurze Anmerkung für alle, die jetzt abschalten wollen. Es gibt, wir verlinken die natürlich in den Shownotes, hoffe ich doch diesmal. Wenn man auf die Webseite geht, das ist tatsächlich sehr gut strukturiert. Ne? Also das muss man Daumen hoch hier für die Stanford-Universität. Da sind die Top-Takeaways am Anfang. Und dann ist ja wirklich, anstatt diese 500 Seiten durchgehen zu müssen, gibt es für jedes Kapitel so die 8, 7 Takeaways und das alles immer als Grafik mit einer kleinen Beschreibung drunter. Also tatsächlich super leicht zu konsumieren.
Genau, also man kann halt von, ich will mal einen Überblick kriegen, guckt sich diese Seite an, die Webseite, und dann braucht er vielleicht irgendwie 10 Minuten, einen Überblick zu kriegen, bis zu, ich kann wochenlang mir die ganzen Graphen angucken, ja, und nochmal die Quellen dazu. Also mega cool. Und die Zielgruppe ist halt sowas wie Politiker, irgendwelche Forscher, Journalisten, dass die halt quasi eine Basis haben, gute Daten haben, um halt zum Beispiel über AI, also KI, zu schreiben. Und wir können ja einfach mal so ein paar, vielleicht so Highlights. Also ich habe da auch mal reingeguckt, ich habe so ein paar Sachen, dachte ich, ey cool, das ist ja wirklich interessant. Und soll ich mal mit einem anfangen?
Ja, hau raus.
Zum Beispiel bei den Machine Learning Modellen, also zum Beispiel Large Language Models, aber auch dieses VASE, über das wir gesprochen haben, das sind natürlich so große Fortschritte im Sinne von, da können wir wirklich was Neues machen. Und die haben mal geguckt, wo die Forscher affiliiert sind. Also affiliiert heißt, die haben halt, sind assoziiert mit einem bestimmten Unternehmen oder mit einer bestimmten Forschungseinrichtung in einem Land, zum Beispiel in den USA, in Europa oder UK. Und da haben die einfach mal geguckt, diese großen Modelle, die jetzt wichtig sind, wo sitzen die Leute eigentlich oder wo sind die affiliiert? Und was dabei rauskam, ist ganz interessant, weil Europa und Großbritannien haben zusammen China überholt. Ja, also die USA hat 61 wichtige Modelle, die EU und Großbritannien 25 und China halt 15. Darf man nicht vergessen, wenn man überlegt, wie viel China gerade in KI investiert. Also Riesensummen. Und was ich interessant fand, waren halt Frankreich in der EU 8 Modelle. Wahrscheinlich viele von Mystery, muss man sagen. Dann Deutschland 5 Modelle und UK 4 Modelle. Und wenn man überlegt, dass halt Google DeepMind in UK sitzt, also in London, oder halt ganz viele andere Forschungseinrichtungen, denke ich, ist gar nicht so schlecht für Deutschland, dass man mehr hat als UK gerade.
Ja, wobei du ja generell, glaube ich, nochmal ein großer Fan von London an sich bist, ne? Auch in der letzten Folge darüber gesprochen. Was mich so ein bisschen wundert, China investiert heavy in AI? Also das habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber...
Doch, die investieren sehr groß. Zum Beispiel, es geht mir ein bisschen unter, Alibaba Cloud entwickelt auch sehr, sehr viele gute Modelle. Zum Beispiel die Qwen-Modelle. Das sind eher so klassische LLM-Modelle. Aber die haben auch sehr gute visuelle Modelle. zum Beispiel was, über das wir schon gesprochen haben, was jetzt auch irgendwie Microsoft veröffentlicht hat, wo dann
halt Demo, ja.
Genau so, Animationsmodelle, auch sehr hochqualitativ. Also nicht irgendwie einfach so, dass man sagt, ja, die wollen auch dabei sein, sondern die sind schon vorne mit dabei. Und ja, das sind schon große Investitionen, die da tätigen. Und es ist ja auch so, die haben eine große Forschungssparte. Und das macht ja schon immer so einen Unterschied, wenn du so ein wirklich Riesenunternehmen hast wie Amazon, Microsoft, Google oder da halt Alibaba, die wirklich Milliarden in die Forschung stecken. Das ist schon, kann schon einen Unterschied machen.
Ja, aber außer Alibaba kriege ich zumindest jetzt außerhalb von Asien da relativ wenig immer mit. Für mich frage mich immer, ob das dann eher an mir, ne, also am Westen liegt, dass ich da hier auch natürlich eben nicht Zugang zu allen Informationen habe.
Ja, und dass vielleicht auch die Modelle nicht immer veröffentlicht werden. Also ich glaube, so Huawei ist ein bisschen vorsichtiger geworden, nachdem halt die ganze Telekommunikation da so unterbunden wurde, diese G5-Sache. Und ja. Tencent haben wir noch. Wir haben da noch ein paar Chipfirmen, die da sitzen, die auch da tätig sind. Also da sind schon einige Firmen, aber vielleicht veröffentliche ich auch einfach nicht so viel. Das ist ja auch noch mal eine Sache.
Wird nur dem Staat demonstriert.
Ja, hast du noch was Interessantes gefunden?
Ja, ich habe mich so ein bisschen auf die Economics reingeschaut, also so typische Sachen wie Investment, das ist jetzt aber auch keine Überraschung gewesen, ne? Aber das Investments, Patente, solche Sachen, wo du einfach sehen kannst, 2023 geht das halt um Längen in die Höhe. Ich glaube, bei Patenten war es wohl auch irgendwas, das auch mehr als bei China auch überholt wurde. Nee, genau, tatsächlich. Das ist nochmal ein guter Punkt für dich eigentlich, nämlich China dominates AI Patents. Also KI-Patente aus China deutlich, dass dort die meisten quasi eingereicht werden im Vergleich zu allen anderen. Also in Zahlen ist das, glaube ich, nur aus dem Jahr 2022. Das sind in 80.000 Patente aus China angefragt und 35.000 wurden, glaube ich, granted, also ermöglicht, und im Vergleich dazu USA quasi ein Drittel der Patente. Und das wird ja tatsächlich auch nochmal für das sprechen, was du gerade gesagt hast, ne, mit dass China da super aktiv ist.
Dann dem entgegengesetzt scheint die USA am erfolgreichsten zu sein bei den Veröffentlichungen. Ich weiß nicht mehr die Zahlen, also habe ich auch einen Graphen gesehen, die sind weit vorne in der Welt, wenn es darum geht, Konferenzveröffentlichungen, Journalveröffentlichungen. Also zum Beispiel in der Forschung scheinen die USA sehr stark zu sein.
Ja, auch bei Investitionen, ne, ist auch groß nach oben. Das ist jetzt aber auch keine Überraschung. Ne? Hätte jetzt auch gedacht, dass gerade so VC-Money ist ja AI wahrscheinlich jetzt das einzige Feld, wo wahrscheinlich noch groß investiert ist.
Ja, was ich ganz interessant fand, ist, dass die Konferenzartikel, dass die nicht zugenommen haben. Aber dann habe ich auch gedacht, okay, die bleiben ja gleich. Man sagt immer, man kann 1000 Vorträge bei den Konferenzen haben, bleibt gleich. Und dann ging halt die Journal-Veröffentlichung exponentiell hoch. Wahrscheinlich, weil alle, die nicht bei der Konferenz angenommen werden, halt auf einmal in so einem eher traditionellen Journal veröffentlichen.
Oder ein schlechtes KI-Buch schreiben.
Ja, das habe ich auch irgendwann noch vor mir.
Vielleicht noch etwas, was ich schon überraschend fand, war, dass die Anzahl, also der Share der Antworten, die gesagt haben, meine Organisation hat sich auf KI eingestellt, in mindestens einer Funktion, dass das gleich geblieben ist. Und zwar konstant eigentlich über die letzten Jahre, was ich generell komisch finde, weil ich gedacht hätte, das müsste doch eigentlich steigen. Das sind halt die Hälfte der Firmen, 55%. Was dann vielleicht den Trend dann dennoch zeigt, ist, dass sie noch sich angeschaut haben von den Fortune 500, also die 500 Firmen in diesem Fortune-Ranking, die hatten wir auch schon mal irgendwann hier, hatten wir noch Platz 500 besprochen, dass dort in 394, also fast 400, also fast 75%, ja, drei Viertel der Firmen, dass die in ihren Fortune 500 in den Earning Calls AI irgendwo drin gefunden wurde als Thema, ne? Und das ist ja mittlerweile eigentlich jede Firma nimmt das irgendwie mit auf. Da gibt es ja tatsächlich mittlerweile auch das Wort AI-Washing. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Also was ja, so ein bisschen vom Greenwashing herkommt. Ne? Also dass du Greenwashing, dass man versucht, sein irgendwie sein CO2-Footprint gut zu reden. Aber in dem Fall ist es tatsächlich damit gemeint, dass jede Firma jetzt irgendwo sagt, ich habe KI drin, wo dann eben die Frage ist, ist es wirklich KI drin oder ist es doch nicht nur angewandte Statistik oder Menschen?
Ja, das ist einfach ein Chatbot, einfach nur andocken irgendwie.
Ja,
was
ja.
Vielleicht funktioniert. Ganz interessant, habe ich vorhin vergessen, wo du es jetzt sagst, dass wenn man sich mal die Lizenz von diesen neuen Meta-Modellen anguckt, das heißt, wenn man sie benutzt, muss man das raufschreiben, dass die mit Meta Llama 3, wenn du zum Beispiel einen Service damit baust, musst du raufschreiben, dass der mit Meta Llama 3 betrieben wird. Also musst du irgendwie sichtbar machen. Ich weiß nicht, wie streng die sind, ob weiße Schrift auf weißem Hintergrund schon reicht, aber
natürlich. guten alten SEO-Tage.
Oder sogar, wenn du halt irgendwie ein Modell daraus her, also ableitest, wenn du zum Beispiel ein großes Llama-Modell nimmst, um ein kleines Mistral zu trainieren, also mit dem Ausgang, dann musst du es auch zumindest raufschreiben mit Llama 3. Also das fand ich ganz interessant, weil normalerweise war ja bisher immer dieses, du kannst machen, was du willst, und da wird es jetzt forciert, dass du halt kenntlich machst, dass es Modell ist und besonders welche Firma dahinter steckt.
Wobei wir das ja auch schon hatten, wenn du, glaube ich, dein Modell damit trainierst über mehrere Runden hinweg, ist das wahrscheinlich auch schwer nachvollziehbar und wahrscheinlich dann auch Meta irgendwann egal.
Ja, und dazu passend habe ich auch noch etwas sehr Interessantes da gesehen, weil da stellen die halt die Frage, weil das sind ja, jetzt geht es quasi um synthetische Trainingsdaten, was du meintest, ne? Also dass man ein Modell nimmt und das mit dem Modell ein anderes trainiert, ein kleineres vielleicht. Und das ist ja auch ein großer Trend, der gerade irgendwie zu beobachten ist. Also Big Data ist ein bisschen tot. Und dann haben sie halt gefragt in diesem Report, wie lange haben wir eigentlich noch gute Daten, wenn die Modelle weiter so wachsen? Finde ich super interessant, die Frage. Weil das ist ja irgendwie, wenn man überlegt, dass Meta jetzt irgendwie 10 Trilliarden Tokens benutzt hat. Also sehr, sehr viele Worte. Also die sagen nicht genau was, aber im Endeffekt die Übersetzung davon ist, wir haben alles genommen im Internet, was man irgendwie kriegen kann und nochmal geguckt, was davon einigermaßen okay ist. Und das haben wir schon das Thema mit von OpenAI mit Sora.
Von OpenAI, die sich gerne bedient haben bei YouTube und Co.
Genau. Und dann haben sie halt mal so eine Statistik aufgestellt, so eine kleine Rechnung, und haben gefragt, wie lange haben wir eigentlich noch hochqualitative Trainingsdaten, wenn die Modelle weiter so wachsen? Und die Antwort ist bis 2024.
Ja, krass.
Das ist,
wenn aber ist auch logisch, glaube ich, ne? Irgendwann ist halt vorbei, ne? Also du hast ja irgendwann alles dir geholt, ne? Als OpenAI sowieso. Alles mögliche aus dem Internet, Reddit, Twitter, X, was auch immer, YouTube. Also irgendwann ist wahrscheinlich Schluss, ne?
Ja, das denke ich halt auch, dass man irgendwie nicht mehr gute Daten kriegt. Vielleicht kriegt man noch irgendwie, kann ganz viele Seiten scrapen oder so. Aber ich weiß nicht, wie gut die Daten dann auch nachher wirklich sind für das Training.
Und, aber ist synthetische Daten dann nicht die Lösung und irgendwie das Ding der Zukunft, dass ich schaue, okay, wie trainiere ich dann meine Modelle weiter eben mit sowas? Eine synthetische Daten, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wie du mir das erklärt hast, ist ja, ich trainiere eben nehme ein größeres Modell, um ein kleineres Modell zu trainieren. Ich generiere mit dem größeren Modell die Daten, die ich dann eben nutze, um was anderes damit zu trainieren. Korrekt?
Genau. Ja und nein. Also erstmal noch vielleicht, um das abzuschließen, die schlechte Qualität, also Daten von schlechterer Qualität, kommen wir vielleicht noch bis 2030. Also 5 Jahre kommen wir noch mit schlechten Daten zurecht. Und dann war die Folgefrage, vielleicht synthetische Daten. Und da gab es dann ein paar Studien, die kannte ich selber noch nicht. Die fand ich echt interessant, dass sie gezeigt haben, wenn man ein Modell mit synthetischen Daten trainiert und vielleicht sogar dann dieses daraus resultierende Modell nochmal nimmt, um ein anderes Modell zu trainieren, dann werden die Modelle immer schlechter. Ja, also es fehlt halt die Variabilität in den Daten dann. Und das haben halt mehrere Studien gezeigt. Also wenn ihr euch das mal angucken wollt, das ist auf so Seite 52 in diesem großen Report, da fängt das an. Also super interessant. Und da zeigen sie halt gerade bei so Vision-Modellen, die dann zum Beispiel Buchstaben und Zahlen generieren, weil man da kann man es wirklich sehen, dass sie nachher nur noch ganz einfache Zahlen generieren, wenig Variabilität und die Nuancen gehen verloren. Und da gibt es halt ein paar Paper zu und die haben sie dann auch zitiert und ausgewertet und gesagt, hey, damit werden wir auch nicht viel weiterkommen. Man braucht halt menschliche Daten, idealerweise mit hoher Variabilität. Synthetische Daten sind aber auch gut zum Anreichern. Und das ist auch meine Erfahrung, dass man idealerweise beides kombiniert. Und was ja auch noch irgendwie wichtig ist, vielleicht kann man so synthetische Daten sehr gut benutzen, um zum Beispiel Konversationen zu führen. Wenn man zum Beispiel, anstatt dass Menschen miteinander reden, können dann ja auch Large Language Models miteinander reden. Dann kann man auch verschiedene nehmen, die mit verschiedenen Datensätzen trainiert wurden und so weiter. Das kann man alles machen, wird auch gemacht. Also nur dieses einfach Text generieren, das andere Modell lernt, wie der generierte Text ist, ist vielleicht nicht so erfolgreich auf die Dauer. Also ja, wir haben noch gute Daten dieses Jahr. Beeilt euch, trainiert schnell euer Modell.
Schnell trainieren, ja.
Genau. Synthetische Daten, ja, sie helfen. Haben wir auch schon.
Brauchen wir überhaupt bessere Daten? Also ich denke immer, dass, also die normalen LLMs, was wir jetzt haben, ChatGPT, Claude, die müssen nicht besser werden. Die sind gut genug.
Ja, ich glaube, wir haben da auch diesen Sättigungseffekt, dass bei diesen, ich sag mal, typischen LLMs, dass wir da in so eine Sättigung kommen. Das sieht man ja auch. Geh mal zur Chatbot-Arena.
Ja.
Ne, du siehst halt, dass die guten Modelle alle da jetzt die Unterschiede sind nachher nur noch klein. Und dass jetzt sogar dieses neueste Llama mit 70 Milliarden Parameter, was viel kleiner ist als GPT-4 und Claude und so, dass das schon da weit oben mitspielt, sagt uns ja auch, du brauchst nicht die Riesenmodelle. Die haben zwar riesen viel Daten benutzt dafür und wahrscheinlich auch sehr viel Expertise ging da rein in das Training. Und ich habe ja schon kurz erklärt, wie viel Geld im Sinne von Training Power.
Ja.
Ja, aber
nicht wenig.
Genau, aber es ist halt nicht mehr so, dass jetzt die Modelle viel besser werden. Deswegen.
Nein, das haben wir gesagt. Ja.
Heute haben wir nochmal Sekt aufgemacht für Llama 3. Nächstes Mal muss schon mehr passieren.
Ja, und wahrscheinlich wird es auch nochmal Llama 4 geben und so, aber ne, die Neuigkeiten, die müssen jetzt woanders herkommen. Und auch ne, kleine Modelle ist auch klar, die soll also das ne, gleiche Performance bei weniger Parametern, bei weniger Verbrauch, das einfach einfacher nutzbarer werden, aber danach sind jetzt halt andere Sachen gefragt, ne, die jetzt kommen müssen.
Aber was wäre denn Vorhersage, was als nächstes kommen sollte? Was wünschst du
dir? Das meinte ich ja gerade. Also das hatte ich ja schon gesagt. Also erstmal Google-Suche, also wirklich möglichst aktuelle Daten aus dem Internet, möglichst gut aufbereitet, ohne, selbst da, ne, ich bin ja ein großer Freund von Perplexity, habe ich ja schon tausendmal gesagt. Aber auch da kommt es noch oft genug vor, dass es einfach auch Quatsch erzählt, ne, oder Sachen einfach nicht weiß. Ne. Ich hätte mache sehr gerne immer so Sportfragen, so von einigermaßen aktuellen Sportergebnissen, auch manchmal bewusst schlechte Prompts, so in der Frage, wie gut versteht es das? Und da scheitert es auch ab und zu. Ne? Und das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, dass haben wir irgendeine Connection mit dem Rest, das Sachen für mich macht, ne? Die ganzen Agentenfähigkeiten. Das dritte, würde ich sagen, ist, dass es irgendwie mich versteht, meinen Kontext, das weiß, was meine Hobbys sind, was mich interessiert, vielleicht dann proaktiv auf mich zugeht. Also du willst halt in die Hörrichtung, ne? Von dem Film haben wir auch schon mal erwähnt, das ist, glaube ich, so dieses nächste Ziel, wo es dann, da werden die Leute sagen, alles AGI, aber das ist Quatsch, das ist einfach nur Narrow AI und aber speziell auf diesen Use Case und ja, ne, dass du halt die Voice Interaction, dass die schneller geht. Ne? Also die ist schon sehr gut. Also das muss man wirklich sagen, ne? Wie gut, wenn man die ChatGPT-App auf seinem Handy nutzt, ne? Wie gut das Whisper da funktioniert. Ne? Whisper ist die Technologie, die Voice-to-Speech Text macht und umgekehrt. Aber es du hast halt immer noch diese 3, 4, 5 Sekunden Wartezeit und solche Sachen. Ne? Und dass das dann auf dem Handy läuft, wirklich als ob du dich mit einem anderen Menschen unterhalten würdest. Solche Sachen, ne? Das sind halt, glaube ich, die Sachen, die passieren müssen. Und dann natürlich auch ein Sora. Ja, jetzt sind wir schon. Wir schweifen ab. Ich habe noch eine nette Grafik aus der Studie, wenn du möchtest.
Ja, vielleicht noch einmal dazu, weil wir jetzt ja quasi darüber gesprochen haben, dass sie nicht viel besser werden. Aber dann zeigt dieser Report auch wieder, dass das Trainieren einfach so viel teurer geworden ist. Also es geht wirklich exponentiell hoch. 200 Millionen US-Dollar für Gemini Ultra. GPT-4, keine Ahnung, auch sehr teuer, wenn man das mit den anderen Modellen vergleicht. Jetzt wahrscheinlich das Llama 3-Modell auch sehr teuer. Es ist schön und gut, aber wie gesagt, wir kommen da jetzt an so einen Punkt, an dem halt die jetzt nicht mehr die Verbesserung erzielt. Und ja, ich glaube, wir sind bereit für irgendwie neue Arten von Modellen, vielleicht Vision und Sprache oder vielleicht auch mit Video oder halt, was du gerade gesagt hast, vielleicht diese ganze Integration mal. Weil das ist das, was ich auch vermisse. Jetzt haben wir isolierte Modelle, die irgendwo irgendwas machen, die wir vielleicht irgendwie, können wir feintunen, die können wir irgendwie in unseren Firmenkontext packen, mit irgendwie so vielleicht ein bisschen Information aus der Datenbank holen. Aber diese Integration, was ja vielleicht Meta AI sein kann für soziale Netzwerke und ne, dieser Chatbot von Meta, das ja. Denke ich, das ist vielleicht eine Richtung, die man gehen könnte.
Ja, absolut. Schauen wir mal.
Okay, was hast du noch?
Ich bin jetzt wieder ein bisschen weiter am Ende von der Studie und zwar einfach nur beim Thema Diversity angelangt. Und da hatten sie eine Studie einfach, die den Gender Gap bei der, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen abweichend von unserem Thema, aber ich fand es trotzdem halt so ein bisschen krass. Und zwar die Gender von Informatikstudenten, Bachelor Graduates, IT-Bachelor Graduates in Europa von 2011 bis 2022 haben sie sich angeschaut. Und da gibt es halt, ne, also erstmal für Deutschland sind es 2022 78 Männer und 21% Frauen. Mit einer leichten Tendenz, dass das näher aneinander gerät, aber wirklich nur leicht. Und ich frage mich dann immer, da hast du zum Beispiel sowas wie Bulgarien, dann ist der Gap deutlich kleiner mit 64% und 35%, also 64% Männer und 35% Frauen. Oder dann hast du im anderen Gegensatz quasi sowas wie Belgien, wo 92% Männer sind. Und ich frage mich immer, woher kommt das? Wir werden das jetzt wahrscheinlich nicht beantworten können, ne? Aber dass da so doch irgendwie größere kulturelle Unterschiede auch dann hier in Europa noch sind. Und ja, wäre natürlich schön, wenn es anders ist, aber ja.
Als ehemaliger Physikstudent kann ich sagen, ja, die ja, Unterschiede
das ist sehr bestätigen. Groß Hast du noch was aus der Studie oder springen wir ins nächste Thema?
Ja, vielleicht noch irgendwie, wie sieht die Zukunft für Leute aus, die sich für KI interessieren und besonders die halt auch in das Feld einsteigen wollen oder die schon da drin sind und gucken wollen, wo ist vielleicht Potenzial für mich? Also erstmal, in welchem Land vielleicht, aber auch welchem Bereich. Und was die gemacht haben, ist einfach mal sich anzugucken, geografisch aufgeschlüsselt in 2023, wo halt das größte Wachstum ist, im Sinne von wo KI am größten gewachsen ist. Ich glaube, die haben LinkedIn benutzt, ja, und geguckt, wo es die meisten Jobs gab. Und ganz große Wachstum in Hongkong, Singapur und gar nicht weit weg in Luxemburg. Dann noch sowas wie Indien, aber auch Portugal, Dänemark, Vereinigte Arabische Emirate. Deutschland, also zumindest ist es nicht mit aufgelistet, aber ich glaube, das ist halt nach für alle Länder nach wo es das Wachstum am größten ist sortiert. Und da kann ich das jetzt nicht sehen. Also, aber es ist auch immer vielleicht irgendwie, wenn man schon viel hat, ist halt 1% Wachstum ja trotzdem absolut viel. Also schwer zu sagen, ob das vielleicht daran liegt.
Ja, was vielleicht passend dazu, was mich da nochmal überrascht hat, war, dass sie auch mitgeliefert haben eine Grafik zu AI-Job-Postings. Also wie viele Stellenanzeigen gibt es im AI-Bereich? Und da war einfach überraschend, dass die in den USA von 2022 auf 2023 einfach nochmal richtig runtergegangen sind von, keine Ahnung, wie viel, auf fast 2%, irgendwie auf 1,6 oder sowas. Und das hätte ich halt nicht erwartet, ne? wo ich gesagt hätte, dass gerade 2023 hätte gedacht, müsste doch das AI-Jahr sein, wo alle Firmen irgendwie versuchen, diese Positionen zu füllen, wenn sie denn trotz der schlechten wirtschaftlichen Lage, aber na gut, es scheint, also es ist doch nicht nur USA, also mehrere Firmen gehen runter, ich glaube, paar wenige sind da ein bisschen stabil, Schweden, Frankreich leichter Aufwärtstrend, ja, aber das hätte ich auch anders erwartet.
Ja, man darf aber nicht vergessen, dass gerade in den großen Firmen läuft ja viel über so eine Art Praktikum, was gar nicht ausgeschrieben wird. Da läuft ja viel darüber, dass sich Leute bewerben. Zum Beispiel weiß ich noch meiner Zeit, wie gesagt, als ich in London war, da gab es halt immer bei Google Praktikantenstellen. Und das war nicht so, dass sie es ausschreiben mussten, sondern jeder wusste es und dann haben sich dann, was weiß ich, jedes Jahr mehrere tausend Leute beworben. Super schweres Auswahlverfahren, weil jeder seinen Fuß in die Tür kriegen wollte. Das heißt, da waren gar keine Stellen ausgeschrieben. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie ein Faktor ist, dass man nicht immer Stellen ausschreiben muss, sondern dass das halt quasi so eine Art Pull-Faktor ist, dass die quasi automatisch sich bewerben, die guten Leute, dass die vielleicht schon eine Abschlussarbeit bei den Unternehmen schreiben, weil die oft ja auch mit der Forschung zusammenhängen. Also mit der Uni-Forschung, dass das halt mehr so ein Übergang ist. Also
trifft natürlich für Google zu, aber ich hätte jetzt schon trotzdem erwartet, dass auch bei den anderen unseren guten Fortune 500 Firmen einfach trotzdem deutlich mehr KI-Stellen das letztes Jahr hätte geben müssen eigentlich. Aber keine Ahnung. Es ist übrigens auch nur eine Prozentzahl, also vielleicht ist der totale Anteil gestiegen. Das kann man da jetzt nicht sehen. Hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht.
Und aber was ich sehr interessant finde, ist halt, welche Skills jetzt, also das ist jetzt, glaube ich, auf die USA bezogen,
Ja, kann ich mich bewerben als Data Scientist, ist die Frage.
Data Scientist ist halt gar nicht mehr das Wichtigste, sondern dass man Python programmieren kann. Ah. Also das kann ich aber auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, weil überleg mal es ging jetzt um den Zeitraum 2023, das Jahr, gegenüber 2011 bis 2013, haben die gesagt, wie groß ist der Anstieg? Und das ist ein Riesenanstieg halt für die Programmierung. Ja, es ist halt die dominierende Sprache.
Warum eigentlich? Warum ist Python, ne? Also für die, die es nicht wissen, Python ist die AI-Programmiersprache, ne? Wo wirklich eigentlich alles drin gebaut wird, wahrscheinlich, ne? Aber warum ist das so? Für mich als Dummy in zwei Sätzen erklärt. Und warum nicht Java?
Sie ist einfach zu schreiben, also für Forscher ideal, weil man damit schnell was erreichen kann.
Ja.
Und das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum die großen Frameworks, sowas wie PyTorch, das ist auch von immer als Facebook, jetzt Meta, entwickelt wurde und sehr früh Open Source, das Open Source Code veröffentlicht wurde, dass die halt auch in Python vorliegen, dieses Framework. Und das ist, glaube ich, ein großer Grund, weil egal, was man heutzutage macht, es gibt PyTorch und TensorFlow und dann gibt es noch ein paar andere, die aber viel weniger bekannt sind. Und wenn wir darüber reden, dass etwas auf NVIDIA-Grafikkarten trainiert wurde, dann ist das meistens so, dass dann irgendwie Python-Code geschrieben wurde, der PyTorch benutzt und dann darauf trainiert wird und es ist schon sehr, sehr viel dafür optimiert. Also es ist relativ einfach. Dieses ganze Hugging Face-Universum basiert im Endeffekt auf Python.
All the way. Vielleicht ein bisschen. Wie viel würdest du sagen, wenn, mal angenommen, ich werde es nicht machen, keine Sorge, aber ich würde jetzt sagen, ich möchte in einem Jahr Data Scientist werden oder welcher Skill auch immer da gefragt ist, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Wie viel davon ist mathematischer Skill und wie viel davon ist Programmierskill? Also wie gut muss ich in Mathe sein und wie gut, also ich bin nicht besonders gut drin und habe ich noch Chancen, indem ich einfach gut Python programmieren kann?
Ich würde vielleicht diese ganze Data Scientist Masse, weil das ist ja wirklich ein wirklich breites Spektrum, lass uns das mal irgendwie schwarz-weiß unterteilen. Einmal sagen, Forschung, was nah an der Forschung ist, und da musst du halt die Mathematik schon verstehen. Da musst du Mathematik verstehen, da musst du Statistik verstehen, da musst du maschinelles Lernen verstehen, wenn du das machen willst. Dann gibt es vielleicht noch die Anwendung und die Analyse, da müsstest du das nicht verstehen unbedingt.
Ja.
Na, also da ist
ich will einen Job bei einer Firma, ne? Als Entwickler.
Ja, und dann gibt es ja noch die Entwicklerjobs, die können ja im Endeffekt so Sachen benutzen, die es schon gibt und die vielleicht auch gut dokumentiert wurden. Da brauchst du gar nicht mehr diese ganze Data Science, die ganzen Data Science Skills, die damit zusammenhängen. Da kannst du mittlerweile einfach dann eine API nehmen, die dann anschließend an irgendwelche Datenbanken oder an irgendwelche anderen APIs, die du in deiner Firma hast. Und dann kommst du schon, glaube ich, mittlerweile relativ weit mit. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Python so beliebt ist. Weil damit kannst du halt diese ganzen APIs aufrufen, die ganzen Modelle ansteuern. Dann allgemein Computer Science ist noch, was ich ein bisschen interessant fand, ist, dass SQL, also SQL, eine Datenbanksprache immer noch sehr beliebt ist, weil für mich ist die nicht mehr so aktuell. Weil
ich habe bis heute Left Join nicht verstanden. Ne? Das ist
Genau. Und das Gute ist ja, dass, also ganz ehrlich, ich bin einer, wenn ich bin spät in diese Datenbanksprachen eingestiegen, weil ich halt eher den Forschungshintergrund hatte. Ich habe halt eher die Mathematik gemacht und an die Programmierung. Und mittlerweile sind die LLMs so gut, dass du einfach GPT-4 fragen kannst, kannst sagen, das will ich machen. Schreib mir mal Code und es funktioniert gut und dann kannst du es nochmal ein anderes Modell fragen. Es gibt welche, die sind darauf spezialisiert, nur dass du schreiben brauchst du wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist die gute Nachricht für dich und auch für mich. Dann, ja. Was noch ganz interessant ist, dass Amazon Web Services ist ziemlich hoch mit dabei, also dass du halt mit Cloud arbeiten kannst, mit Cloud-Infrastruktur und dass du die Grundlagen kannst, das scheint immer wichtiger zu sein. Also es destilliert sich immer mehr heraus, dass jetzt weniger diese vielleicht forschungsstarken Skills wichtig sind, damit du halt diese KI-Aufgaben in einem Unternehmen umsetzen kannst. Und das heißt, du musst keine super Forscher anstellen, sondern du musst halt Leute anstellen, die so die Sachen schon verstehen, aber die sie halt auch umsetzen können. Das lese ich so ein bisschen noch aus diesem Skill-Ranking. Und natürlich noch, was für dich vielleicht was Schönes, Projektmanagement, sollen die Leute auch können.
Süße. Da kann ich einfach nur noch mit Reden auftrumpfen. Ja, genau.
Die sollen nicht nur rumsitzen, sondern
PowerPoints bauen.
Sollen irgendwas fertig machen und nachher präsentieren.
Ah.
Genau. Eine Sache vielleicht noch, was ich für die Auswertung, weil wir haben ja heute schon wie gut sind eigentlich diese Modelle und sind wir eigentlich schon so gut, dass wir gar nicht mehr viel besser werden können. Und dazu wird auch nochmal, also da wird nochmal drauf eingegangen und die Studie zeigt, wir sind oft besser als Menschen. Ne, wir hatten ja auch schon mal eine Folge zur AGI, ne, diese allgemeine künstliche Intelligenz. Und da war ja so die Definition, dass man viele Sachen, also sehr breit aufgestellt ist und auch lernen kann und besser als Menschen. Aber wir sind jetzt schon an dem Punkt, an dem es viele Modelle gibt, die viele Aufgaben besser als Menschen, also bestimmte Aufgaben besser als Menschen ausführen können. Also wir sind an dem Punkt jetzt anscheinend schon angekommen, gemäß dieser Studie. Und wir brauchen halt auch bessere Benchmarks, weil die teilweise gar nicht mehr aussagekräftig sind, weil die Modelle die einfach schon immer so perfekt lösen, die aber vielleicht trotzdem nicht so viel mit natürlichem Verhalten, wie wir es, woran wir interessiert sind, vielleicht irgendwie zu tun haben. Ja, aber da gibt es auch nochmal eine schöne Übersicht.
Da habe ich übrigens noch beizusteuern, dass ich einen TED-Talk gesehen habe mit einem Robotik-Experten, der so den Satz gebracht hatte, alles, was für Menschen einfach ist, ist für Roboter schwierig und alles, was für Roboter einfach ist, ist für Menschen schwierig. Und das trifft ja vielleicht auf die LLMs auch so ein bisschen zu, ne? Dass du sagst, ne, was Emotionen zu erkennen oder so, ist ein bisschen schwieriger. Da gab es tatsächlich auch eine News, dass es jetzt irgendein LLM gibt, was irgendwie 52 unterschiedliche Emotionen erkennt. Aber ja.
War dieser Roboter, war das einer von Boston, wie heißt die, Boston Dynamics?
Nee, das war tatsächlich ein Forscher, aber das Video, genau, da gab es ja ein Video über diesen Atlas-Roboter von Boston Dynamics, genau. Und das Besondere an dem aktuell kursierenden Video ist ja, dass es eben sich nicht verhält wie ein Mensch, sondern eben quasi die Joints, also die Verbindung, die Knochen sozusagen, sich dann wirklich komplett drehen können. Dann steht er so ein bisschen wie so ein Gruselfilm, so ein bisschen komisch auf. Vielleicht dazu noch die kleine Anekdote, was zwei Informationen. Nummer eins ist, dass ich schon seit jeher mich immer wundere, dass man versucht, humanoide Roboter zu bauen. Ich glaube, ich habe die Antwort in einem Podcast gefunden, aber tatsächlich gab es dazu auch ein Video zu Google, die haben ja mittlerweile einen Roboter gebaut, wo ich mir mal gedacht habe, das müsste es doch der erste sein, der in meinem Haushalt hier neben dem Saugroboter jetzt rumläuft. Und das ist wirklich so ein langer Ständer mit einem großen Roboterarm dran und oben ist eine bewegliche Kamera drauf. Und der hat quasi nur diesen einen Arm und fährt dann durch die Gegend und macht so allgemein Sachen. Und da hätte ich gedacht, das ist einfach zu bauen, einfach zu machen. Denn was ja in dieser gute Mensch aus dem TED-Talk auch gesagt hat, ist zum Beispiel, dass es in der Regel eigentlich gar keinen Sinn macht, die Hand nachzubauen eines Menschen, weil du brauchst dann viel mehr Motorik da drin, dadurch wird das Ganze viel, viel schwerer, es ist generell viel teurer, das natürlich zu produzieren, und stattdessen hast du einfach so einen Greifer quasi, und dieser Google-Roboter hatte natürlich genau das. Also ich frage mich immer, ob das wirklich so sinnvoll ist, wirklich diesen Versuch, diesen Menschen danach zu bauen. Daraufhin habe ich dann aber in einem Podcast No Priors, also das ist ein englischer Podcast, wirklich sehr, sehr gut. Die haben halt das Who's Who der KI-Leute dort immer regelmäßig zum Interview. Und dort war halt der CEO von Figure AI, welches halt auch so ein Robotics-Startup ist. Haben wir auch irgendwann schon drüber mal gesprochen. Und der sagt quasi, sein Business Case ist halt der, dass du es dir nicht erlauben kannst, für allen dieser Narrow Cases quasi dann immer einen individuellen Roboter zu bauen. Ne? Dass du dann quasi einen hast, der für den Haushalt ist und so weiter, sondern du willst einmal einen haben, der diesen General Purpose hat und der eigentlich dann den Menschen ersetzt. Und das für ihn ist der größte Business Case ist. Obwohl er das jetzt aber auch wiederum gesagt hat, ist deren Business Case wiederum auch der erste, trotzdem diese Special Case Roboter natürlich zu bauen, glaube ich, für, ich weiß nicht, BMW oder Mercedes oder sowas, wo sie dann irgendwelche Deals haben, dass sie dann irgendwelche Roboter bauen, die dann wirklich dann irgendwelche Tonnen oder irgendwelche Sachen irgendwo hinräumen. Also das finde ich tatsächlich ganz interessant, weil ich immer gedacht hätte, ja, bevor es jetzt wirklich irgendeinen Roboter gibt, also A, verstehe ich nicht, warum muss es dann genau wie der Mensch sein? Also wenn ich einen Roboter bauen würde, muss ich den doch irgendwie vielleicht sinnvoller bauen mit irgendwelchen Roboterarmen, und B, hätte ich gedacht, baue mir doch erstmal den Roboter, der hier das Haus aufräumt und die Geschirrspülmaschine einräumt und den Kaffee kocht und sowas.
Ja, das haben wir schon mit Janis besprochen. Wir wollen einen fahrenden Thermomix, der aufräumt.
Der fahrende Thermomix, ja, das ist genau das. Genau das.
Ja, bin ich auch sofort dabei. Und wir sind immer noch gespannt dabei, was Apple baut. was von
Stimmt.
quasi aus
ja.
der
aus Aber der Auto- soll ja nur auf dem Tisch stehen, der Roboter von Apple. Das macht, glaube ich, nur, der läuft da rum und kontrolliert die Hausaufgaben der Kinder oder so.
Ja, es muss doch irgendwie, die haben ja die Autoforschung eingestellt, irgendwas Gutes muss daher als Abfallprodukt rauskommen. Bin ich aber gespannt.
Die nächste Apple Vision Pro, mal schauen. Ja. Anne, ich würde sagen, das war eine coole Folge. Ich danke dir erstmal auch für den Report. Ich kann das wirklich jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Wie vorhin gesagt, sehr leicht zu konsumieren. Link findet ihr auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung. Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Sind noch ein paar andere Sachen passiert, aber die nehmen wir einfach mit in die nächste Runde. Der Humane AI Pin, großes Desaster. Schon mal Spoiler für unsere nächste Folge. Der Borger hat sich schon angekündigt. Hier Marquise Brownlee, einer der bekanntesten Tech-YouTuber, hat hier drüber gesprochen und der Titel seines Videos ist, glaube ich, The Worst AI Gadget Ever so far. Also wirklich, also sehr vernichtendes Feedback hier zu einem KI-Produkt. Sprechen wir in einer der nächsten Folgen drum. Arne, vielen Dank.
Ja, danke schön.
Und bis dahin. Ciao.
Ciao.